Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte heute über den Psalm 127 sprechen. Und zwar über die Verse 1 und 2. Für all die, die sich schon gefreut haben auf die Verse 3 bis 5 oder sich davor gefürchtet haben. Das kommt dann das nächste Mal, so der Herr will. Aber ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass in den Versen 1 und 2 schon so viel drinsteckt, dass wir die gesondert betrachten müssen. Ich schlage also gerne auf zu Psalm 127, Verse 1 und 2. Aber da der Psalm kurz ist, lese ich uns den gesamten Psalm. Psalm 127. Hört das Wort des Herrn. Ein Wallfahrtslied von Salomo. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst. So viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, wir zittern vor deinem heiligen Wort, das so voller Weisheit ist, das oft dem entgegensteht, was wir doch meinen, was vielleicht richtig wäre. Herr, wir beten, dass wir deinem Wort glauben. Ja, dass wir unser ganzes Denken verändern lassen von deinem Wort. Und da, wo wir der Meinung sind, es wäre doch anders, da lass uns hören auf das, was du sagst. So dass wir in all unserem Denken und all unserem Handeln Christus ähnlicher werden. Herr, segne die Verkündigung deines Wortes an uns allen. Zur Rettung der Ungläubigen. Zur Heiligung deiner Gemeinde. Und zur Ehre deines Namens. Amen. Amen. Nimm gerne Platz. Und wenn man diesen Psalm liest, dann ist man vielleicht erstmal ein wenig verwirrt. Denn es scheint so, als ob dieser Psalm aus zwei Teilen besteht, die nicht recht zusammenpassen wollen. Zuerst geht es um das Bauen von Häusern und das Bewachen von Städten. Und dann geht es plötzlich um das Kinderkriegen. Wie passen diese Dinge zusammen? Und tatsächlich gibt es Menschen, gibt es Kommentare, wo dann ganz offen steht, das passt überhaupt nicht zusammen. Nun, es passt sehr wohl zusammen und es passt sehr gut zusammen. Aber die Frage, wie das zusammenpasst, die wollen wir uns das nächste Mal anschauen, so der Herr will. Aber heute wollen wir uns zunächst diesen ersten Teil des Psalms ansehen, die Verse 1 und 2. Und diese Verse sind für jeden von uns wichtig. Denn es geht nicht einfach nur um das Bauen von Häusern oder das Bewachen von Städten. Nein, es geht generell um die Arbeit. Jeder von uns arbeitet. Ob in einem Unternehmen oder als Selbstständiger oder im Haushalt und mit den Kindern. Aber jeder von uns arbeitet. Wir alle arbeiten. Ein Großteil unseres Lebens besteht aus Arbeit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir richtig denken über Arbeit. Dass wir verstehen, wie Gott redet und denkt über Arbeit. Und all das, was wir tun. Und so wollen wir heute hören, was Gottes Wort sagt zu diesem Thema der Arbeit. Und darüber hinaus noch zu dem Thema einfach allen menschlichen Handelns und Bemühens. Wenn wir diesen Psalm jetzt studieren, dann hoffe ich, dass die erstaunlichen Wahrheiten, diese göttlichen Wahrheiten, die dieser Psalm enthält und die, wie schon im Gebet gesagt, vielleicht manchmal unseren eigenen Vorstellungen erstmal zuwiderlaufen zu scheinen, Ja, dass wir doch durch diese Wahrheiten unser Denken verändern. Damit wir über diese wichtigen Dinge, über die dieser Psalm spricht, so denken, wie Gott es tut. Denn das ist unsere Berufung als Christen. Dass wir unsere Gesinnung erneuern, unser Denken erneuern, damit wir in unserem ganzen Denken und Reden und Handeln Christus ähnlicher werden. Der Psalm beginnt mit den Worten, ein Wallfahrtslied von Salomo. Dieser Psalm wurde geschrieben vor 3000 Jahren von dem König Salomo. Das allein sollte uns schon aufhorchen lassen, denn Salomo war der weiseste Mensch, den es je gab. Gott selbst sagt zu Salomo in 1. Könige 3, Vers 12, siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keiner wie du aufstehen wird. Dieser Psalm wurde geschrieben von dem Menschen, von dessen Weisheit man sich auf der ganzen Welt berichtete und der von Gott selbst das Zeugnis hat, dass er der weiseste Mensch ist, der jemals auf dieser Welt gelebt hat oder noch leben wird. Nun sollte das nicht schon reichen, damit du genau zuhörst, was dieser Weiseste aller Menschen zu sagen hat und dass du lernst von seiner Weisheit. Aber mehr noch, denn dies sind nicht nur Worte Salomos, es sind Worte des Allweisen Gottes, unseres Herrn Jesus. Er ist es, der diese Worte ausgehaucht hat, der sie dem Salomo eingegeben hat. Und er, Jesus, unser Herr und Gott, er sagt von sich selbst, mit Blick auf Salomos Weisheit, in Lukas 11, Vers 31, siehe, hier ist mehr als Salomo. Salomo ist der weiseste Mensch aller Zeiten, aber siehe, Christus ist weiser. Ja, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen, wie uns die Bibel lehrt. Sollte er, dein Schöpfer, der dich gemacht hat, nicht auch wissen, was gut und richtig ist für dich? Wenn wir also diesen Psalm studieren, und ich weiß, Brüder und Schwestern, ich weiß, dass ich Dinge sagen werde, mit denen du nicht einverstanden bist, die dir gegen den Strich gehen. Im zweiten Teil wahrscheinlich mehr als im ersten noch. Aber wenn es doch Gottes Wort ist, das ich sage, prüft es. Und wenn es doch Gottes Wort ist, dann meine nicht, du wärest weiser als Salomo oder gar weiser als der Herr selbst. Sondern erneuere deine Gesinnung, erneuere dein Denken, damit du lernst, immer mehr so zu denken und zu reden und zu leben, wie Gott es will und wie es Christus gemäß ist. Dann lass uns die beiden Verse betrachten. Ich lese uns nochmal Verse 1 und 2. Ein Wallfahrtslied von Salomo. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst. So viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Dieser Psalm trägt den Titel Ein Wallfahrtslied. Manche übersetzen auch mit Lied des Aufstiegs oder Stufenlied. Man weiß heute nicht mehr ganz genau, was das hebräische Wort an dieser Stelle bedeutet, aber wahrscheinlich wurde dieser Psalm von den Pilgern gesungen auf ihrer Reise nach Jerusalem und zum Tempel Gottes. Vielleicht haben sie diesen Psalm gesungen, als sie nach Jerusalem und zum Tempelberg hinaufstiegen, oder vielleicht sogar, als sie die Stufen des Tempels hinaufstiegen, deswegen auch Lied des Aufstiegs oder Stufenlied. Und dieser Tempel, zu dem die Pilger zogen, dieses Haus des Herrn, das auch einfach nur das Haus genannt wird. Es wurde erbaut von König Salomo, von dem Verfasser dieses Psalms. Und es ergibt absolut Sinn, dass Salomo diesen Psalm beginnt mit, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Denn seht, der Tempel, dieses Haus, zu dem die Pilger wandern, dieses Haus des Herrn, es war unglaublich beeindruckend. Man erzählte sich überall auf der Welt davon. Es gab nichts Vergleichbares. Und von überall her kamen Menschen, um dieses gigantische Bauwerk zu sehen und zu bestaunen. Sogar Könige kamen von weit her gereist. Zum Beispiel die Königin von Saba. Von ihrem Besuch berichtet uns die Bibel in 1. Könige 10, ab Vers 4. Und da heißt es, und als die Königin von Saba all die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, der Tempel, und die Speise auf seiner Tafel und die Sitzordnung seiner Knechte und die Aufwartung seiner Diener und ihre Kleidung und seine Getränke und sein Brandopfer, das er im Haus des Herrn opferte, da geriet sie vor Staunen außer sich und sagte zum König, das Wort ist Wahrheit gewesen, das ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen es gesehen haben. Doch siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden. Du hast an Weisheit und Gütern die Kunde übertroffen, die ich gehört habe. Überall auf der Welt erzählte man von Salomo und seiner Weisheit und seinem Reichtum und dem Haus, das er gebaut hatte, dem Tempel Gottes. Und die Königin von Saba kam, um zu sehen mit ihren eigenen Augen, ob diese unglaublichen Geschichten, die sie in ihrem Land gehört hatte, wirklich wahr waren. Und als sie Salomos Weisheit und Reichtum sah, und als sie das Haus des Herrn sah, das Salomo gebaut hatte und in dem er seine Opfer darbrachte, da geriet sie außer sich vor Staunen. Könnt ihr euch vorstellen, wie das gewesen sein muss, dass eine Königin außer sich gerät vor Staunen? Ja, sie hatte noch nie etwas Vergleichbares gesehen, denn es gab nichts Vergleichbares. Wenn die Pilger auf ihrer Wallfahrt nach Jerusalem hinaufstiegen und den Tempel sahen, dann bestand die Gefahr, dass sie außer sich gerieten vor Staunen und dass sie mit offenem Mund vor diesem gewaltigen Bauwerk standen und ausrufen, was für ein gewaltiger Baumeister ist Salomo. Und Salomo erinnert sie in diesem Psalm daran, dass sie nicht ihn bestaunen und loben sollen, sondern Gott. Denn wenn Gott diesen Tempel, dieses Haus nicht gebaut hätte, dann wäre Salomos Arbeit vergebens gewesen. Dann würde dieses Haus nicht stehen oder es wäre nicht mehr als einfach nur ein Haus. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Und wenn seine Erbauer so weise und so reich sind wie Salomo. Salomo war aber nicht nur bekannt als der Bauer des Hauses des Herrn. Er war auch bekannt als der Friedenskönig. Wie kein anderer bewahrte er den Frieden in Israel. Gott spricht zu König David, dem Vater von Salomo, in 1. Chronike 22, Vers 9, siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein. Denn ich werde ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsum. Denn Salomo, das heißt der Friedliche, wird sein Name sein. Und Frieden und Ruhe werde ich Israel geben in seinen Tagen. Während Salomos Herrschaft war Frieden und Ruhe im Land. Die Städte waren sicher. Jerusalem war sicher vor seinen Feinden. Wenn die Pilger auf ihrer Wallfahrt nach Jerusalem kamen und diese befestigte Stadt mit ihren Mauern und Toren sahen, dann bestand die Gefahr, dass sie ausrufen, was für ein gewaltiger Beschützer ist Salomo. Und Salomo erinnert sie in diesem Psalm daran, dass sie nicht ihn bestaunen und loben sollen, sondern Gott. Denn wenn Gott die Stadt nicht bewachen würde, wenn er Jerusalem nicht Frieden geben würde vor seinen Feinden, er, der Hüter Israels, der nicht schlummert und nicht schläft, dann wäre Salomos Bemühen vergebens. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Diese ersten beiden Verse dieses Psalms haben eine klare, unmissverständliche Botschaft, die dreimal wiederholt wird, damit wir sie wirklich verstehen. Ja, es ist tatsächlich das, was dieser Psalm aussagt. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst. So viel gibt er, der Herr, seinem Geliebten im Schlaf. Die Aussage ist klar. Alles, was wir Menschen tun, ob wir bauen, ob wir wachen, alle Arbeit, alle Mühe sind vergebens, wenn der Herr nicht handelt. Und das umfasst ausnahmslos alles, was wir tun in unserem Leben. Denn immer, wenn wir arbeiten, immer wenn wir irgendwas tun, dann tun wir eines von diesen zwei Dingen. Entweder bauen wir oder wir bewachen. Wir bauen nicht immer Häuser, wir bewachen nicht immer Städte. Diese beiden sind nur als Beispiele gegeben. Aber gemeint ist einfach alle unsere Arbeit, all unser Tun. Denn alle unsere Arbeit besteht daraus, entweder etwas zu bauen, zu erschaffen, oder etwas zu bewachen, zu bewahren. Und oft gehören diese beiden Dinge zusammen. Oft erschaffst du erst etwas und dann bewahrst du es. Wenn du ein Haus gebaut hast, dann setzt du auch eine Tür mit einem Schloss davor und einen Zaun herum, um zu bewahren, was du geschaffen hast. Wenn du einen Garten gebaut hast, dann mähst du den Rasen und zupfst das Unkraut und versuchst, den Maulwurf loszuwerden, der deinen Garten wieder umgräbt. Das funktioniert übrigens nicht besonders gut. Du versuchst zu bewahren, was du geschaffen hast. Und all das, alles, was du tust, ob du baust, ob du bewachst, ob du erschaffst, ob du erhältst, alle deine Arbeit ist vergebens, wenn der Herr nicht handelt. Schaut, hier steht nicht, wenn der Herr nicht seine Zustimmung gibt oder wenn der Herr nicht ein wenig mithilft, sondern wenn der Herr nicht baut, wenn der Herr nicht bewacht, wenn er es nicht alles selbst tut. Und hier steht nicht, dann fällt es dem Erbauer schwer oder dann haben die Wächter nicht viel Erfolg, sondern dann bauen und wachen sie vergebens. Wenn Gott nicht selbst es tut, dann ist alles menschliche Bemühen und Arbeiten vergebens, das heißt völlig umsonst. Völlig nutzlos, völlig sinnlos, völlig wertlos, null und nichtig. Die menschliche Arbeit, das menschliche Bemühen an sich hat überhaupt keinen Wert und keinen Sinn. Der Reformator Wolfgang Musculus schrieb vor ca. 500 Jahren zu diesem Psalm: Demnach ist aller Erfolg des menschlichen Schaffens und Sorgens völlig abhängig von dem Wirken und der Vorsehung Gottes und alle menschliche Kraft, Sorge und Emsigkeit an sich nichtig. Nichtig. Ohne irgendeinen Effekt, als wäre es gar nicht da. Nichts. Das ist das, was diese Verse lehren. Alles liegt an Gott und gar nichts an uns Menschen. Das mag für den einen oder anderen von uns, mögen das harte Worte sein. Aber sie stehen hier unmissverständlich. Worte Salomos, ja Worte Gottes. Jetzt könnte man ja meinen, dass das vielleicht nicht ganz so hart und absolut gemeint ist, wie es vielleicht erstmal klingt. Denn wenn ich mich wirklich anstrenge, ich meine, wenn ich mir richtig Mühe gebe und Tag und Nacht schufte, dann kann ich doch wohl auch selbst was erreichen, nicht wahr? So denken wir doch. Wenn ich wirklich will, dann kann ich doch schon was erreichen. Und deshalb heißt es noch einmal ganz deutlich in Vers 2, vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal ist. Bisher hat Salomo gesprochen über Hausbauer und Stadtwächter, aber jetzt wird er ganz persönlich und er spricht uns persönlich an. Vergebens ist es für euch, vergebens ist es für dich. Diese Worte gelten auch für dich. All dein eigenes Bemühen ist vergebens, nutzlos, sinnlos, wertlos, zwecklos. Du kannst tun, was du willst. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du kannst dich abmühen, wie du willst. Du kannst aufstehen, wenn alle noch schlafen. Und du kannst arbeiten, wenn alle schon wieder lange im Bett sind. Du kannst schuften von früh morgens bis spät abends und bis in die Nacht hinein und mit viel Mühsal dein Brot verdienen. Und es ist vergebens. Alles, was du erreichst, ist vielleicht, dass du in der Mitte deiner Jahre ins Grab sinkst. Aber all deine Kraft, all dein Fleiß ist vergeudet, ist nichts als Mühsal, sinnlose, selbstgemachte, vergebliche Mühsal. Es heißt in Sprüche 10, Vers 22, der Segen des Herrn, der macht reich. Und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Nicht ein wenig, nicht etwas, nichts. Alles liegt an Gott und gar nichts an dir. All dein Bemühen ist vergebens. Ein paar Beispiele. Wenn der Herr das Haus nicht baut, dann mag es sein, dass der Bau misslingt und niemals vollendet wird. Wie viele Menschen haben angefangen, irgendetwas zu bauen, ein Haus oder irgendwas anderes, und sie haben es nicht vollendet. Das war zum Beispiel so beim Turmbau zu Babel, als die Menschen zusammenkamen, um mit vereinter Kraft dieses gewaltige Bauwerk zu errichten. Wir lesen davon in 1. Mose 11, Abvers 4, und sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und eine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Dann heißt es weiter in Vers 8. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Die Menschen bauten, um sich einen Namen zu machen. Sie bauten in ihrer eigenen Kraft. Aber der Herr baute nicht. Und so wurden die Stadt und der Turm niemals fertiggestellt. Das, was die Menschen erreichen wollten, das erreichten sie nicht. Und das, was sie verhindern wollten, das geschah. Sie wurden zerstreut über die ganze Erde. Wie es heißt in Hiob 5, Vers 12 nach Luther. Er, Gott, er macht zunichte die Pläne der Klugen, dass ihre Hände nichts zustande bringen. Oder wie wir gerade gelesen haben im Psalm 33. Er ist es, der den Ratschluss der Nationen zunichte macht und die Gedanken der Völker vereitelt. Wenn Gott nicht baut, dann kann die ganze Welt zusammenkommen. Es wird nicht gelingen. Aber selbst wenn der Bau gelingt, ja, wenn eine ganze Stadt, wenn ein ganzes Reich erbaut wird, aber der Herr bewacht es nicht, dann wird es zerfallen zu Ruin. Wir haben auf dieser Erde Tausende von Beispielen dafür. Was haben Menschen nicht alles Gewaltiges errichtet und alles daran gesetzt zu bewahren, was sie geschaffen haben, und es ist nichts mehr übrig davon. Wenn wir von großen Bauwerken reden, was ist denn mit den 7 Weltwundern der Antike? Mit den größten baulichen Meisterwerken der damaligen Zeit. Wo sind sie? Eines davon steht noch als Ruine in der Wüste Ägyptens. Die anderen wurden alle völlig zerstört durch Erdbeben und Kriege und Vandalismus oder die zerfielen einfach mit der Zeit. Denkt an ein Beispiel aus der Schrift. Ninive, die große Stadt, die größte Stadt der damaligen Welt, die prächtige Hauptstadt des mächtigen assyrischen Reiches, bewacht von der schrecklichsten und grausamsten und brutalsten Militärmacht der damaligen Zeit. Wo ist sie, diese Stadt? Begraben unter Wüstensand. Die mächtigen Weltreiche der Babylonier und Perser und Griechen und Römer, und wir können die Liste fortsetzen, mit ihren gewaltigen Bauten und Städten, bewacht von riesigen Armeen, die die halbe Welt unterworfen haben. Wo sind sie? konnten ihre gewaltigen Armeen denn ihre Häuser und Städte nicht bewachen? Geh mal nach Rom. Schau dir an, was übrig geblieben ist von dem unvergleichlichen Weltreich der Römer mit ihrer unvergleichlichen Armee, die sie bewachten. Ein paar Ruinen. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Und wenn der Wächter die mächtigste Militärmacht der Welt ist, und wenn der Feind die Stadt nicht zerstört, dann vielleicht ein Erdbeben oder eine Feuersbrunst oder eine Seuche oder einfach die Zeit. Wir Menschen meinen, es läge an uns, an unserer Kraft und unserem Verstand und unserem Geld. Wenn uns etwas gelingt, wenn wir Erfolg haben, dann meinen wir, es wäre unser Verdienst. So war es auch bei Nebukadnezar, dem König von Babylon, dieser mächtigen, herrlichen Stadt. Über ihn lesen wir in Daniel 4, Vers 26. Nach Ablauf von 12 Monaten nämlich, als er, Nebukadnezar, auf dem königlichen Palast in Babel auf und abging, begann der König und sagte: Ist das nicht das große Babylon, das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? König Nebukadnezar war wie alle Menschen. Er schrieb die Stadt, die er gebaut hatte, seiner eigenen Stärke und Macht zu. Aber dann heißt es weiter: Noch war das Wort im Mund des Königs. Da kam eine Stimme aus dem Himmel: Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königreich, das Königtum ist von dir gewichen. Was ist geblieben von dem großen und mächtigen Babylon? Ein paar zerbröckelnde Grundmauern. Die gewaltigen und weltberühmten Mauern und Stadttore, die Babylon schützen sollten. Wo sind sie? Eines dieser Tore steht in Berlin in einem Museum. Die mächtigsten Herrscher, die gewaltigsten Reiche, die größten Armeen, sie konnten nicht bewahren, was sie so stolz erbaut hatten. Es ist alles verschwunden. All unsere Stärke, all unsere Macht sind vergebens, wenn der Herr nicht mit uns ist. Wir denken oft so hoch von uns selbst und von dem, was wir alles erreichen können, wenn wir nur wollen. Ist das nicht das, was unsere Gesellschaft uns immer sagt? Du kannst alles erreichen, wenn du nur willst. Aber schon die Geschichte lehrt uns, dass das nicht stimmt. Und in der Geschichte gab es immer wieder bedeutende Menschen, die erkannt haben, dass es stimmt, was dieser Psalm sagt. Ja, sogar Gottlose haben das erkannt. Ich will euch 2 Beispiele nennen. Benjamin Franklin, einer der Gründungsväter der USA. Ein Gottloser, auch wenn einige glauben, er ist vielleicht am Ende seines Lebens doch noch Christ geworden. Er sagte in seiner Rede zum Konvent für eine Verfassung der Vereinigten Staaten in 1787, es wird uns in dem alten heiligen Buch, meine Herren, versichert, wo der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Ich glaube das fest. Und ich glaube auch, dass wir, wenn Gott uns nicht mit seinem Beistand zu Hilfe kommt, mit unserem Staatsgebäude nicht besser vorankommen werden als die Turmbauer von Babel. Wir werden durch unsere kleinen Partei- und Lokalinteressen zertrennt werden. Alle unsere Pläne und Vorhaben werden in Verwirrung und Nichts enden. Und wir selber werden ein Spott werden und ein Sprichwort bis auf zukünftige Geschlechter. Und dann zieht er die Schlussfolgerung daraus: Ich erlaube mir daher, den Antrag zu stellen, dass hinfort jeden Morgen, ehe wir zu den Geschäften übergehen, in diesem Haus Gebete dargebracht werden mögen, in denen der Beistand des Himmels und Gottes Segen zu unseren Beratungen erfleht werde. Und Benjamin Franklin war kein Christ. Wo sind wir hingekommen? Oder hier in unserem eigenen Land. Das 2. Beispiel, Fürst Otto von Bismarck, der viel erreicht hatte als Staatsmann, vielleicht mehr als jeder andere, der das deutsche Kaiserreich gebaut hatte. Auch er wusste, dass dieser Psalm stimmt. In seiner Reichstagsrede von 1881 sagte er, man kann nicht selber etwas schaffen. Man kann nur abwarten, bis man den Schritt Gottes durch die Ereignisse hallen hört. Dann vorspringen und den Zipfel seines Mantels zu fassen, das ist alles. Und auch Otto von Bismarck war kein Christ. Und dennoch hatten diese Männer erkannt, es ist wahr, was dieser Psalm sagt. Wenn selbst Gottlose, die Großes geschaffen haben, die stolz sein könnten auf sich selbst, ja, wenn selbst sie erkennen können, dass die Worte dieses Psalms wahr sind, wie ist das mit dir? Glaubst du, was dieser Psalm lehrt? Oder lehnst du das ab? Weißt du es besser? Meinst du, du seist klüger als Franklin und Bismarck? Meinst du, du seist weiser als Salomo und Gott selbst? Aber ich denke, Salomo will noch auf etwas anderes hinaus. Ich glaube, es geht nicht nur darum, ob es dir gelingt, ein Haus zu bauen oder eine Stadt zu bewahren, irgendetwas zu errichten oder es zu erhalten. Ja, denn selbst wenn es dir gelingt, dein Haus zu bauen und eine Stadt zu bewahren, wenn es dir gelingt, ein erfolgreiches Leben aufzubauen und Reichtümer anzuhäufen, und wenn dir alles gelingt in deinem Leben, wenn der Herr nicht mit dir ist, ist dennoch alles vergebens. Oh, du magst das Haus bauen und die Stadt bewachen, aber es wird dennoch vergebens sein. Du wirst den Zweck, den du damit verfolgst, nicht erreichen. Du wirst den Sinn, den du darin suchst, nicht finden. Es wird dir nicht die Erfüllung geben, die du dir davon erhoffst. Wie viele Menschen glauben, dass sie eine innere Zufriedenheit, eine Erfüllung erlangen können, wenn sie doch nur dieses erarbeiten oder jenes erreichen. Aber sie bleiben leer. All ihr Wirken, all ihr Arbeiten, es ist vergebens. Sie erreichen nicht den Zweck, den sie zu erreichen hoffen. Seht ihr, Salomo wusste das sehr genau. Denn er hatte es selbst erlebt. Hört mal, was Salomo schreibt in Prediger 2, Abvers 4. Ich unternahm große Werke. Ich baute mir Häuser. Ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Parks und pflanzte darin die unterschiedlichsten Fruchtbäume. Ich machte mir Wasserteiche, um daraus den aufsprießenden Wald von Bäumen zu bewässern. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte im Haus geborene Sklaven. Auch hatte ich größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und Schätze von Königen und Ländern. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügungen der Menschenkinder, Frau und Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Dazu verblieb mir meine Weisheit. Und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe. Und das war mein Teil von all meiner Mühe. Und ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Ja, Salomo baute alles, was er nur wollte. Er erreichte alles, was er nur wollte. Er konnte sich leisten, was er nur wollte. Er machte sich große Mühe, um innere Freude und Frieden zu erlangen. Und für eine Zeit hatte sein Herz tatsächlich Freude von all seiner Mühe und an all seinen Werken. Aber dann besann er sich und er sah sich genau an, was er alles durch seine Mühe und die Arbeit seiner Hände erlangt hatte. Und er stellte fest, und siehe, darauf kommt es jetzt an. Das ist das Entscheidende. Und siehe, Das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Es war nichts. Es war sinnlos. All die Arbeit, all die Mühe, all das Bauen, es war vergebens. Und Salomos Schlussfolgerung ist die Schlussfolgerung des weisesten Menschen aller Zeiten. Also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Niemand ist so weise wie ich. Niemand ist so reich wie ich. Niemand ist so groß wie ich. Niemand hat so viel Zeit und Geld und Mühe investiert, um glücklich zu werden wie ich. Und es hat alles nichts gebracht. All die Freude, sie war kurz und vorübergehend. Aber eigentlich ist alles sinnlos. Wie auch immer du dich abmühst auf dieser Erde, unter dieser Sonne, es gibt keinen Gewinn. Warum denn nicht? Weil das alles vergänglich ist. Was nützt es dir, wenn dir alles gelingt, wenn du Großes baust und vielleicht eine Zeit lang Freude daran hast, aber dann stirbst du. Was bleibt dir davon? Und du weißt nicht, wann du stirbst. Und gerade unsere Zeit sollte das auch uns wieder deutlicher gemacht haben. Spätestens auf deinem Sterbebett, und Gott allein weiß, wann er dich aufs Sterbebett werfen wird, spätestens auf deinem Sterbebett wirst du erkennen, dass dieser Psalm wahr ist, dass alles vergebens war, was du dir aufgebaut und erarbeitet hast auf dieser Welt. Genau das ist es, wovor Jesus uns warnt in Lukas 12, Abvers 16. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen. Und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Ist das nicht, was viele Menschen tun, dass sie genau so denken? Dass sie irgendwas aufbauen, irgendwas erreichen, irgendwelche Reichtümer anhäufen und dann können sie zu ihrer Seele sagen: Jetzt sei fröhlich, jetzt sei ruhig. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, du Dummkopf. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Selbst wenn du viel Erfolg hast durch alle deine Mühe, was nützt es dir, wenn vielleicht in dieser Nacht deine Seele von dir gefordert wird? All deine Arbeit, all deine Mühe, all dein Erfolg, sie werden dir keine Ruhe bringen für deine Seele. Und deswegen sagt Jesus in Matthäus 16, Vers 26, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüßte? Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal ist, esst. Aber wenn das so ist, ist das nicht ganz schön deprimierend? Wenn alle meine Anstrengungen, alle meine Arbeit und Mühe letztlich vergebens sind? Ja, das sollte deprimierend sein. Für alle Gottlosen, für alle Ungläubigen, für alle, die meinen, sie brauchen keinen Gott, die hochdenken von sich selbst und ihrem Intellekt und ihrem Können und ihrem Willen. Wenn du Hör mir bitte gut zu, wenn du keinen wahren, lebendigen Glauben an den Gott der Bibel hast, dann denke nach über die Worte dieses Psalms, über diese Worte Salomos, die Worte Gottes. Sind sie nicht wahr? Und wenn du erkennst, dass sie wahr sind, dann sei kein Tor, dann sei nicht dumm, dann verdränge das nicht wieder, wenn du hier aus der Tür gehst. Sondern denke darüber nach. Und denke darüber nach, was das bedeuten muss für dein Leben. Ob du wirklich so weitermachen willst wie bisher. Und vergebens dich abmühen willst. Ja, für die Gottlosen sind diese Verse deprimierend. Denn was immer sie tun, Gott ist nicht mit ihnen. Und deshalb ist all ihr Tun vergebens. Aber für uns Christen sind diese Worte die reinste, hellste Freude. Denn unser Gott wird dadurch verherrlicht. Denn wenn alles an Gott liegt und nichts an uns, dann kann kein Mensch sich irgendeiner Tat rühmen, irgendeines Erfolges rühmen, sondern aller Ruhm und alle Ehre gebühren Gott allein. Wenn irgendetwas gelingt, Gott hat es getan. Wenn irgendetwas misslingt, Gott hat es verhindert. Sein Wille geschieht alle Zeit. Er ist der alleinige Machthaber, der allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herren. Und alles, was er will, geschieht. Und was könnte einen Christen mehr freuen, als dass der Wille seines Herrn geschieht und der Name seines Herrn dadurch verherrlicht ist in allem? Das allein sollte uns Christen schon reichen, um diesen Psalm, um diese Wahrheiten zu lieben. Denn der Herr ist verherrlicht in allem, was geschieht. In allem, was gelingt und in allem, was misslingt. Aber der Psalm geht noch weiter. Er enthält auch eine wundervolle Verheißung, ein Versprechen an uns. Denn da steht ja noch ein kleiner Satz am Ende von Vers 2. Man könnte ihn fast überlesen, aber er ist so wichtig. So viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Alle deine eigene Mühe ist vergebens, ja. Aber nicht, wenn du ein Geliebter des Herrn bist. Denn dann baut er für dich. Dann bewacht er für dich. Und was du dir nicht erarbeiten kannst, durch deine eigene Mühe, das gibt er dir im Schlaf. Und er gibt dir nicht wenig, sondern viel. So viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Ist das nicht erstaunlich? Ist das nicht fast unglaublich? Wie könnte man es klarer und schöner ausdrücken? Wenn du das wirklich glaubst, wie muss das dein Leben verändern? Wie musst du voller Ruhe, frei von aller Sorge und Mühsal und erfüllt von Gottvertrauen und Dankbarkeit sein, wenn du doch wirklich glaubst, der Herr gibt es mir im Schlaf. Das ist genau das, was Jesus sagt. Matthäus 6, ab Vers 25. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Pracht und Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott Das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird. So kleidet, wird er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach all diesen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Könnte Jesus das irgendwie deutlicher noch sagen? Häufiger noch wiederholen? Noch klarere Beispiele verwenden? Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Gott, der Herr, der Allmächtige, der alles geschaffen hat, dem alles gehört, der über alles verfügen kann, dessen Wille immer geschieht, er versorgt dich mit allem, was du brauchst. Ja, er gibt es dir im Schlaf, während du nichts tust, während du schläfst. Er kann dich, er wird dich versorgen. Es ist kaum zu glauben, aber Gott verheißt es. Er wird es tun. Seine Gnade ist unbegreiflich groß. Man kann diesen letzten Satz auch übersetzen. Viele englische Übersetzungen machen das. Er gibt seinem Geliebten Schlaf. Und auch wenn unsere Übersetzung wohl die passendere ist, wäre diese Übersetzung auch nicht falsch. Sie stimmt inhaltlich. Denn wenn wir wissen, dass Gott es ist, an dem alles liegt, dann können wir als seine Geliebten in Ruhe schlafen. Während anderen vielleicht der Schlaf geraubt ist, durch all ihre Sorgen und Mühen und Pläne schmieden, können wir ruhen in unserem Gott und seiner guten Vorsehung für uns. In der Gewissheit, er wird uns versorgen. Während andere nachts wach liegen, können wir in Frieden schlafen. Denn der Herr gibt uns Sicherheit und Ruhe und Schlaf. Und bevor jetzt einer von euch in einen Quietismus verfallen will, nein, das heißt nicht, dass wir völlig passiv und gleichgültig werden. Das heißt nicht, dass wir nichts tun müssten. Dass wir nicht bauen und wachen und arbeiten müssten. Sondern dass wir uns einfach auf das Bett oder auf das Sofa legen und schlafen und dösen und warten, was Gott tut. Das ist nicht die Aussage dieses Psalms, sondern ohne das, was wir eben gesagt haben, zu schmälern, ist tatsächlich das Gegenteil der Fall. Der Vers spricht ja davon, dass es Erbauer gibt, die arbeiten, und dass es Wächter gibt, die wachen. Gottes Wort spricht sehr klar gegen jede Form der Faulheit. Wir müssen bauen, wir müssen wachen, wir müssen arbeiten. Und zwar fleißig und eifrig. Aber wir wissen, dass es nicht an uns liegt, ob etwas gelingt oder nicht, sondern an Gott und daran, ob er baut und wacht und arbeitet. Und das muss bei uns zu zwei Dingen führen, die all unsere Arbeit, all unser Tun unterscheiden von dem, was die Ungläubigen tun. Erstens, wenn wir arbeiten als Christen, wenn wir arbeiten, arbeiten wir mit Gott und niemals ohne ihn, weil wir wissen, dass wir ohne ihn vergebens arbeiten, dass wir getrennt von ihm nichts tun können. Und deswegen arbeiten wir niemals ohne Gebet, sondern immer mit Gebet, indem wir flehen um den Beistand des Herrn. So wie das sogar Benjamin Franklin erkannt hatte. Wenn doch der Erfolg all unserer Arbeit allein von Gott abhängt, dann können wir nicht arbeiten, ohne zu beten. Dann müssen wir beten, bevor wir an die Arbeit gehen. Der deutsche Theologe Ernst Wilhelm Hengstenberg schrieb im 19. Jahrhundert, nicht die Arbeit, die ja nach dem Sündenfall göttliche Einsetzung ist, und die Vorsorge werden verdammt, sondern nur der verderbliche, das Gebet ertötende Wahn, dass man ohne den göttlichen Segen etwas erreichen könne und dass die Arbeit der Quell des Glückes und Wohlstandes sei. Wenn wir verstanden haben, dass nicht unsere Arbeit der Quell des Glückes und des Wohlstandes und des Erfolges ist, wenn wir diesen Wahn abgelegt haben, dass wir meinen, wir könnten irgendetwas selbst erreichen, dass wir ohne Gottes Segen irgendetwas erreichen könnten, dann werden wir unsere Arbeit nicht mehr tun, ohne im Gebet um Gottes Hilfe und Segen gefleht zu haben. Und zwar gerade dann, wenn du meinst, du hättest eigentlich so viel zu tun, dass du keine Zeit hättest fürs Gebet. Denn genau da ist noch dieser Wahn bei dir und bei mir, dass wir meinen, ich habe keine Zeit, Gott zu suchen. Ich habe keine Zeit zu beten, denn ich habe so viel zu tun. Ja, dann denkst du immer noch, es läge an dir und deiner Arbeit und deinem Fleiß und deiner Mühe und nicht an Gott. Keine Predigt ohne ein Zitat von Martin Luther. Martin Luther sagte, ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens 3 Stunden meiner besten Zeit dem Gebet zu widmen. So viel Arbeit hat er, dass er es nicht schafft, ohne viel zu beten. Es gab ein altes Leitwort, viele Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende alt, ein Motto, vermutlich aus dem Mittelalter, das auch von Luther verwendet wurde. Ora et labora, Deus ad est sine mora. Gut, ich übersetze es. Bete und arbeite. Gott hilft ohne Verzug. Bete und arbeite. Und dann weißt du, Gott hilft. So soll auch deine Arbeit, alles, was du tust, beginnen mit Gebet. Begleitet sein von Gebet, durchwirkt sein von Gebet, weil du verstanden hast, ich richte nichts aus, wenn Gott es nicht selbst tut. Das ist der erste Punkt, der unsere Arbeit als Christen unterscheiden sollte von der Arbeit der Gottlosen. Und der zweite Punkt ist, wenn wir als Christen arbeiten, dann arbeiten wir ohne Sorgen, ohne Ängste. Ohne selbstgemachte Mühsal, ohne übertriebenes, hektisches und verzweifeltes Vertrauen auf uns selbst, wenn wir doch nur ganz viel und ganz schnell, sondern wir arbeiten voller Ruhe und Vertrauen auf unseren Gott. Und nach getaner Arbeit legen wir uns in Frieden nieder und schlafen ohne Sorgen, weil wir wissen, dass alles an Gott liegt und er uns versorgt. Und weil wir wissen, wenn etwas gelingt, so war es Gottes Wille. Und wenn etwas misslingt, so war es ebenso Gottes Wille. Deswegen können wir ganz ruhig sein, egal wie unser Erfolg aussieht. Also brauchen wir nicht stolz zu werden, wenn uns etwas gelingt. Denn wir wissen, dass nicht wir es vollbracht haben, sondern dass Gott es getan hat. Und wir brauchen uns auch nicht zu grämen, wenn etwas misslingt. Denn wir wissen, auch das ist Gottes Wille und sein Wille ist vollkommen gut. Und so ruhen wir in Gottes Willen, in Erfolg und Misserfolg und sind vollkommen zufrieden mit seinem Willen. Da sollen wir hinkommen. Selbst im Misserfolg vollkommen zufrieden, vollkommen ruhig zu sein. Weil wir wissen, es ist Gottes Wille. Der deutsche Theologe Karl Heinrich Rieger schrieb vor ungefähr 250 Jahren, dass es der Sinn dieses Psalms sei, den Menschen zur Mäßigkeit und Nüchternheit in allem seinem Vornehmen zu bringen. Abzubringen von diesem Wahn, ich könnte selbst etwas machen. Ja? Nein, zur Mäßigkeit und Nüchternheit in allem seinem Vornehmen zu bringen, durch den ernstlichen Bedacht, wie es in allen Ständen nicht auf Fleiß, Kunst und natürliche Klugheit ankomme, sondern auf Gottes Segen und Vorsehung, weswegen man sich ja sein Vertrauen auf den Herrn nicht durch allzu viele und unmäßige Geschäftigkeit verderben oder bei vorkommenden Schwierigkeiten verdrossen, aber auch bei gutem Fortgang nicht auf sich selbst eingebildet werden soll. Du sollst ernstlich bedenken, dass in allem, was du tust, es nicht auf deinen Fleiß, nicht auf dein Können, nicht auf deine Klugheit ankommt, sondern allein auf Gott und seine Vorsehung und seinen Segen. Und das soll dich dazu führen, dass du auf ihn vertraust und dir dein Gottvertrauen nicht kaputt machst, indem du meinst, du vertraust mehr auf dich und versuchst zu rödeln. Dass du meinst, du müsstest selbst in deiner eigenen Kraft etwas zustande bringen, durch ein eigenes Wollen und ein eigenes ungesundes und übertriebenes Schuften. Und wenn du das lernst, dann wirst du nicht eingebildet auf dich selbst, wenn Dinge gelingen, sondern du wirst demütig und dankbar, weil du weißt, dass es allein der Segen und die Vorsehung des Herrn waren, dass er es war, der es zustande brachte. Und dann wirst du auch nicht verärgert oder verzweifelt oder vielleicht neidisch auf andere, wenn Dinge nicht gelingen, sondern du wirst mit Trost und Ruhe und Zufriedenheit erfüllt, weil du weißt, dass Gott sie nicht haben wollte, dass er nicht bauen wollte und weil du ihm vertraust, dass er alles gut macht. Noch einmal Hengstenberg. Der Psalm ist zunächst für solche bestimmt, die von der menschlichen Anstrengung zu hoch denken. Ein Fehler, der besonders leicht die Glücklichen beschleicht. Doch ist er zugleich, indem er den göttlichen Segen als die alleinige Quelle des Heils bezeichnet, reich an Trost für die Unglücklichen, in ihrer Tätigkeit Gelähmten. Seht ihr, wenn die Gottlosen arbeiten, so arbeiten sie vergebens und essen doch nur Brot der Mühsal. Wenn wir Christen arbeiten, dann arbeiten wir mit Gott und essen das Brot des Gebets und des Gottvertrauens und der Freude und der Dankbarkeit. Lasst mich noch ganz kurz 7 Punkte nennen, kurze Punkte. Welche praktischen Auswirkungen diese beiden Verse dieses Psalms auf unsere Arbeit als Christen haben sollen. Egal was du arbeitest, egal was du tust, diese 7 Punkte nimm mit aus diesem Psalm für deine Arbeit, quasi eine kleine christliche Arbeitsethik. Wie arbeiten wir als Christen? Erstens, wir arbeiten. Und wir arbeiten viel. Und wir arbeiten fleißig und sind nicht faul, denn wir arbeiten für Gottes Ehre und wollen niemandem Anlass geben, Gott zu lästern wegen unserer schlechten Arbeitsmoral. Zweitens, wir arbeiten nie ohne Gott, sondern immer mit Gott und deshalb immer mit Gebet. Und je mehr wir arbeiten müssen, desto mehr beten wir, damit unsere Arbeit nicht vergebens ist. Drittens, wir arbeiten im Gehorsam gegenüber Gott und seinen Geboten und werden niemals Arbeit tun, die Gott missfällt und werden bei unserer Arbeit nichts tun, was gegen Gottes Gebote geht, denn sonst arbeiten wir nicht mit Gott und er nicht mit uns und er wird sicher uns nicht Beistand sein. Viertens, wir arbeiten ohne Sorgen und mit Ruhe im Herzen, weil wir wissen, dass es nicht an uns liegt, an unserem Können und unserem Schuften, sondern an Gott. Und dass er alles wohlmacht und uns versorgt im Schlaf. Fünftens, wenn wir Erfolg haben bei unserer Arbeit, dann werden wir nicht auf uns selbst eingebildet, sondern wir werden dankbar. Und wir danken Gott, weil er es ist, er allein, der den Erfolg schenkt. Sechstens, wenn wir Misserfolg haben bei unserer Arbeit, dann verzweifeln wir nicht und grämen uns nicht, sondern sind getröstet und zufrieden, weil es Gottes Wille war und wir ruhen in seinem vollkommen guten Willen. Und siebtens, wir arbeiten auch für Gott, für sein Reich. Trachtet zuerst nach seinem Reich. Wir arbeiten in seiner Gemeinde, weil wir nicht erwarten können, dass Gott für uns arbeitet in unseren Sachen, wenn wir nicht auch für ihn arbeiten in seinen Sachen. Und gerade dann, wenn wir für Gott arbeiten, wenn wir arbeiten in seinem Haus, seinem neuen Tempel, seiner Gemeinde, gerade dann haben wir eine wundervolle Verheißung. Denn der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 58, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn. Warum? Da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Für den Herrn arbeitest du niemals vergebens. Eine Mühe für ihn ist niemals vergebens. Lasst mich zum Abschluss noch kurz auf eine sehr wichtige Sache eingehen. Denn an dieser Sache hängt alles. Das ist das Entscheidende, das ist der Schlüssel. Denn wenn wir gehört haben, dass alle deine Arbeit und all dein Bemühen, ja dein ganzes Leben vergebens ist, wenn Gott nicht mit dir ist, dann musst du dir die Frage stellen, wer sind denn die, mit denen Gott ist? Denn Gott ist nicht mit allen. Wer sind denn die, für die Gott baut? Für die Gott bewacht? Die er versorgt im Schlaf? Wir haben die Antwort schon gehört. So viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Das ist der entscheidende Punkt. Hier entscheidet sich, auf welcher Seite dieses Psalms du stehst. Auf der Seite, wo alles vergebens ist. Oder auf der Seite, wo Gott für dich ist und alles Sinn hat. Ob alle deine Arbeit, alles, was du tust, dein ganzes Leben, ob es vergebens und sinnlos und nichtig ist, entscheidet diese eine Frage. Bist du ein Geliebter des Herrn? Wenn nicht, ist alles vergebens, was du tust, alles. Egal, was du erreichen magst in deinem Leben, was du aufbauen magst, es wird vergebens sein. Und wehe dir, wenn du das erst verstehst auf deinem Sterbebett und es zu spät ist. Denn alles, was du dir erbaust, es wird vergehen. Und da ist kein Gewinn unter der Sonne für dich. Wer ist ein Geliebter des Herrn? Salomo war ein Geliebter des Herrn. Wir lesen davon in 2. Samuel 12, ab Vers 24. Und David, der Vater von Salomo, tröstete seine Frau Bathseba, und er ging zu ihr ein und lag bei ihr, und sie gebar einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Salomo. Und der Herr liebte ihn. Und er sandte durch den Propheten Nathan hin. Und er gab ihm den Namen Jedidja, Geliebter wegen des Herrn. Genau das Wort, was hier verwendet wird. Salomo war ein Geliebter des Herrn. Die Frage ist, bist du ein Geliebter des Herrn? Und wenn nicht, wie kannst du denn ein Geliebter des Herrn werden? Als Salomo beschrieben hatte, wie wir vorhin gelesen haben, was er sich alles gebaut und gekauft und gegönnt hat und doch feststellen musste und siehe, dass alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind, also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Da schließt er diese Gedanken am Ende des Predigerbuches ab mit den folgenden Worten. Prediger 12, Vers 13. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Was ist also das Endergebnis des ganzen Lebens, allen Schaffens und Wirkens? Was ist das Endergebnis, zu dem der weiseste Mensch aller Zeiten kommt? Das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören. Wenn doch alles andere vergebens ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Alles, was du tust, alle deine Werke, Gott wird sie richten. All dein vergebliches Schaffen und Mühen ohne ihn, als Gottloser, er wird es richten. Und die Bibel bezeugt uns, da ist niemand, der bestehen kann in seinem Gericht. Geliebte des Herrn sind die, die Gott fürchten und seine Gebote halten, die Buße tun, die umkehren von ihrem gottlosen Denken und Verhalten und Arbeiten. Denn sie wissen, dass er kommt zum Weltgericht, um alle Werke der Menschen zu richten, der Lebenden und der Toten. Aber das ist noch nicht die ganze Antwort. Denn so weise Salomo auch war, er hatte noch nicht die volle Offenbarung Gottes. Denn 1000 Jahre nach Salomo sandte Gott den, der mehr ist als Salomo. Er sandte seinen Sohn, Jesus Christus, der uns rettet vor dem kommenden Gericht, der Sühnung tut für all unsere Werke, die böse waren. Und hier finden wir bei Christus die Antwort darauf, wer ein Geliebter des Herrn ist. Es heißt in Johannes 3, Vers 16, einer der bekanntesten Verse der Bibel, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und in 1. Johannes 4, Abvers 10 heißt es, hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wann bist du ein Geliebter des Herrn? Wenn du glaubst an Jesus, Gottes geliebten Sohn, den er gesandt hat aus Liebe, damit er unsere Sünden sühnt, damit er uns rettet vor dem Gericht über all unsere gottlosen und nutzlosen und vergeblichen bösen Werke, damit er all die rettet, die an ihn glauben, damit wir nicht ins Gericht kommen, nicht in die ewige Verdammnis gehen, damit unser Leben nicht vergebens war, sondern wir das ewige Leben haben. Deshalb schreibt der Apostel Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 2, dass wir Gläubige und Geliebte sind. Wer ist ein Geliebter Gottes? Wessen Arbeit, wessen Leben wird nicht vergebens sein? Der glaubt an Jesus Christus, den geliebten Sohn Gottes. Dämmert es dir manchmal, dass das wahr ist, was in diesem Psalm steht? Dämmert dir manchmal, dass all deine Arbeit, all deine Mühe, all dein Bauen und Wachen, ja, dass dein ganzes Leben irgendwie eigentlich vergebens ist? Merkst du manchmal, dass du voller Unruhe bist und dass all dein Schaffen und all dein Erfolg nicht ausreicht, um dich zu erfüllen und zufrieden zu machen und dir Ruhe zu geben für deine Seele, dann glaube an Jesus und Gott wird mit dir sein und dein Schaffen und dein Leben wird nicht vergebens sein.
Komme zu dem, glaube an den, bringe deine Seele zur Ruhe in dem. Der spricht in Matthäus 11, Vers 8, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Vergeude dein Leben nicht. Verschwende nicht all deine Kraft, all dein Verstand, all deine Arbeit, all deine Zeit für Dinge, die am Ende doch nur vergebens sind. Denn alles, was du tust, ohne Gott, getrennt von Gott, als Ungläubiger, es ist vergebens. Und es wird dir klar werden, vielleicht, wenn es zu spät ist. Komm zu dem, der dich einlädt, der spricht. Bist du mühselig? Bist du beladen? Komm, ich werde dir Ruhe geben. Gepriesen sei unser Herr und Gott, Jesus Christus. Amen.